Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen zu Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins. Ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich mit meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hitchcock vor vielen Jahren gegeben wurde. Er sagte, ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen zu mir rufen. Sie haben mich gesucht, um Dienste, Segnungen und Gaben zu erhalten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Bereich in ihrem Geist, der dadurch nie ausgefüllt wurde und der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen zu mir, nur nach mir. Diese sind es, zu denen ich dich nun sende, weil ich nicht möchte, dass sie die Jahre benötigen, die du gebraucht hast, zu mir zu kommen, weil niemand da war, der dir in dieser Zeit zeigen konnte, wie es möglich ist. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Trainingsdienst, gesendet zum Leib Christi, um Menschen, deren Herz für Gott schlägt, zu erreichen. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ihn kennenlernen und in ihm aufwachsen möchten. Heute werde ich über das Thema Sohnschaft sprechen. Paulus schrieb in Römer 8, Verse 12 bis 14: So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Der einzige Weg, um sicher zu sein, dass du wirklich ein wirksamer Sohn Gottes bist, ist, dass du vom Heiligen Geist kontrolliert und geführt wirst. Wenn du immer noch vom Fleisch kontrolliert wirst, dann wirst du sterben und sogar umkommen. Du musst Jesus zum Herrn deines Lebens machen und das Fleisch töten, wenn du leben willst. Wir lesen im Lukas-Evangelium, Kapitel 20, Verse 34, 35 und 36. Und Jesus antwortete ihnen und sprach: Die Kinder dieser Weltzeit heiraten und lassen sich heiraten. Diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Denn sie können nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Diejenigen, die Teil der ersten Auferstehung sind, werden keine natürlichen Leiber haben, die verwesen, und wie die Engel sein, die ständig den Willen Gottes tun. Also musst du das Fleisch jetzt ablegen. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 9: Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Das Wort wohnt in Strong's Nummer 1774 wird von anderen Wörtern abgeleitet und bedeutet bildlich bewohnen. Wohnen in. Nur weil du wiedergeboren bist, bedeutet das nicht, dass der Heilige Geist in dir wohnt, wie er es sollte. Paulus fuhr fort in Römer Kapitel 8, Verse 10 und 11. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Du wirst vom Geist angetrieben und voller Freude sein, wenn der Geist Jesu die volle Kontrolle hat. Der Leib ist tot, weil du damit beschäftigt bist, ihn um Anweisung zu suchen. In Johannes 14, Verse 22 und 23 lesen wir: im Johannesevangelium. Da spricht Judas, nicht der Iskariot, zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wenn du ihn nach Anweisungen suchst, dann zieht Jesus ein und errichtet seinen Thron in deinem Herzen. Das ist mehr als nur das Übergabegebet zu sprechen. Paulus schrieb in Kolosser 1,27: Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus wird keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, ist eine Garantie für unser Erbe, auch wenn wir überführt werden. Jakobus schreibt in Jakobus 4, Vers 6: Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn du sündigst, wird Gott widerstehen. Die Wurzel aller Sünde ist Stolz, und er wird dir widerstehen, wenn du immer noch Herr deines Lebens bist, indem du deinen Verstand gebrauchst. Paulus schrieb in Epheser 4, Vers 30: Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Das Wort versiegelt in Strong's 4972 kommt von einem anderen Wort und bedeutet stempeln, zur Sicherheit oder Bewahrung, wörtlich oder bildlich, geheim halten, beglaubigen, versiegeln, stoppen. Das Wort versiegelt bedeutet auch aufhören. Du musst aufhören zu sündigen. Die Überführung ist Teil des Heiligungsprozesses, der von dem Moment an stattfindet, in dem du in Christus einziehst. Und er wird dir helfen, mit dem Sündigen aufzuhören. Paulus schrieb in 2. Korinther 1, Verse 20 bis 22. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Regelmäßige Überführung bedeutet, dass Gott dich für ein heiliges Leben versiegelt. Paulus schrieb in 2. Korinther 5, Vers 17: Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Wenn dein Leben nicht verwandelt wird, dann bleibst du nicht in Christus. Wenn du im Fleisch bist, wenn er erscheint, wirst du dich schämen. Johannes schrieb in 1. Johannes 2, Vers 28 und 29: Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Weißt du, dass er gerecht ist? Oder gehst du davon aus, dass du bereit sein wirst? Paulus schrieb in Galater 3, Vers 26: Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Dein Bleiben in ihm zeigt den Glauben an ihn, dass auch du zur Reife kommen wirst. Er weiß es am besten und du tust Buße für das, was er dir jetzt zeigt. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, dass du in Christus bist, und Christus in dir. Das eine kommt vor dem anderen. Johannes schrieb in 1. Johannes 3, 24: Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Seine Gebote aus Liebe zu halten, kann nicht im Fleisch getan werden. Du hast den Heiligen Geist jetzt in dir wohnen lassen, und wenn du an dem arbeitest, was er dir zeigt, dann bist du bereit. Das ist es, wenn Christus in dich hineinzieht, nicht durch das Sprechen irgendeines religiösen Gebetes. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 17, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Die Jünger erlebten, dass der Heilige Geist schon vor dem Kreuz in ihnen wohnte, denn sie folgten Jesus bereits nach, obwohl der Geist noch nicht in sie gekommen war. Das Wort wohnt bezieht sich hier darauf, dass der Geist die volle Freiheit hat, alles in deinem Herzen zu überführen und zu entlarven, was einen heiligen Gott beleidigt. Die Heiligung findet bereits durch den Geist statt, wenn du dich selbst verleugnest und dein Kreuz auf dich nimmst. Du solltest Gott von ganzem Herzen vertrauen, wenn er die Sünde aufdeckt. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistlich aufwachsen, schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 1 auf den Seiten 31 und 32 über das Hotelprinzip. Er schreibt dort, um zu erklären, was es bedeutet, dem Herrn von ganzem Herzen zu vertrauen, gebrauche ich das Beispiel von einem großen Hotel, das 1000 Räume hat. Jedes Zimmer ist ein bestimmter Teil deiner Natur. Vielleicht vertraust du Gott in 50 dieser Räume, aber du hast 950 Räume, in denen du ihm nicht vertraust. Wir neigen dazu, eine Tür nach der anderen aufzumachen. In einer einzigen Entscheidung habe ich mich festgelegt, den Generalschlüssel an Gott abzugeben, mit dem alle 1000 Räume geöffnet werden können. Er kann jede Tür öffnen, die er möchte, und wann immer er es möchte. Satan versuchte mich zu täuschen. Er sagte, Gott würde alle Türen auf einmal aufmachen, und das wäre niederschmetternd. Er sagte, alles, was ich falsch gemacht hätte, würde auf einmal ans Licht kommen. Das tut Gott nicht. Er fängt mit einem Raum an und hat dort Gemeinschaft mit dir. Dann kümmert er sich um einen anderen Raum, der dich daran hindert, zur nächsten Ebene weiterzukommen. Und zwar so lange, bis dieser Raum aufgeräumt ist. Es könnte ein Zimmer geben mit 50 Dingen darin, die behandelt werden müssen, bevor das gesamte Zimmer dem Herrn vertraut. Er gibt dir die Gnade, dich um einen Bereich nach dem anderen zu kümmern. Wenn er entscheidet, dass jetzt nicht mehr die Zeit ist, in diesem Zimmer zu arbeiten, dann macht er die Tür zu und verschließt sie. Alles andere in diesem Raum ist bedeckt mit Gnade, bis die Zeit für den Heiligen Geist kommt, sich damit zu beschäftigen. Es wird nicht gegen dich verwendet. Gott sieht bereits, was sich hinter jeder Tür in deinem Hotel befindet. Warum nicht ihm den Generalschlüssel geben, damit sein Werk in dir vollständigt werden kann? Auf diese Weise wirst du Tag für Tag erneuert und wirst wie Christus. Es ist an der Zeit, ehrlich zu werden und zuzugeben, was du Satan alles erlaubt hast zu tun, aus Unwissenheit, Unglauben oder Rebellion heraus. Wenn du bekennst und Gott sagst, was du getan hast und warum du es getan hast, öffne das Türen in deinem Herzen. Wenn die Überführung da ist, wird er dir helfen, an die Wurzel der Sünde zu gelangen. Bekenne einfach deine Sünde und Gott wird dir zeigen, wie Satan in dein Herz gekommen ist und es mit seinen Lügen verhärtet hat. Dies ist aus Gnade durch Glauben möglich. Gott wird dich nicht verurteilen. Paulus schrieb in Römer 6, Vers 16, wisst ihr nicht, wenn ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Eine verschlossene Tür in deinem Herzen ist ein Bereich der stillen Rebellion und in diesem Bereich kannst du viele Sünden haben, denen du dienst, weil du etwas willst, von dem du denkst, dass Gott es dir nicht erlaubt. Aber was auch immer du jetzt dienst, wird auch dein Herr werden. Paulus schrieb in 2. Timotheus 1, Verse 11 und 12. In Vers 11 schreibt er, für das ich als Verkündiger und Apostel und Lehrer der Heiden eingesetzt worden bin. Aus diesem Grund erleide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu bewahren bis zu jenem Tag. Paulus hielt an nichts fest. Wenn du an etwas festhältst, kannst du es nicht mitnehmen. Das Festhalten an etwas ist kein Vertrauen in Gott und deshalb ist es Sünde. Johannes schrieb in 1. Johannes 3, Vers 8. 1. Johannes, Kapitel 3, Vers 8. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Der Teufel bekommt Zugang durch die Sünde und du wirst am Ende stattdessen dem Teufel dienen. Der Heilige Geist ist treu in uns am Werk, um Wahrheit und Überführung zu bringen, wenn wir den schmalen Weg gehen. Johannes schrieb darüber in 2. Johannes 1, Vers 2. Kapitel 1, Vers 2. Um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und mit uns sein wird in Ewigkeit. Du wirst die Ewigkeit mit Wahrheit verbringen. Der Geist der Wahrheit ist dazu da, um Lügen zu entlarven. Jetzt, Jesus ist die Wahrheit. Du wirst nicht bereit sein für sein Erscheinen, wenn du dem Heiligen Geist nicht jetzt zuhörst und dich ihm unterordnest. Der Heilige Geist ist jetzt in uns, damit wir den vollkommenen Willen Gottes tun und mit Christus jetzt und in alle Ewigkeit regieren können. Paulus schrieb in Philipper 2, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Wenn der Heilige Geist nicht frei ist, dich zu überführen, dann machst du stattdessen Platz für die Sünde, damit sie dort wohnen kann. Du dienst entweder Gott durch den Geist oder du dienst dem Teufel durch die Sünde. Es gibt nur zwei Reiche, das Reich des Lichts und das Reich der Dunkelheit. Es gibt kein drittes Reich. Paulus gebrauchte seinen Verstand, um die Dinge Gottes zu verstehen. Er sah das Gute, aber diese Dinge mit seinem Verstand zu erwirken, brachte ihn dazu, ungehorsam zu sein. Du wirst wie Paulus in Römer 7 enden, wenn du auf deinen eigenen Verstand hörst. Paulus schreibt darüber in Römer 7, Verse 17 und 18. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Die sündige Natur ist der Grund dafür, dass du sündigst. Du musst akzeptieren, dass es nichts Gutes in dir gibt. Durch das Blut Jesu kannst du die Sünde entfernen und dich wieder mit Gott verbinden. Wenn du einmal verbunden bist mit ihm, höre nicht mehr auf dein eigenes Herz und deinen eigenen Verstand. Jeremia 17, Verse 9 bis 10. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Gott schaut auf das, was du tust, nicht nur auf das, was du sagst. In Sprüche 3, Verse 5 bis 8 steht, ich lese ab Vers 5, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Wenn du immer noch deinen eigenen Verstand befragst, ist das kein Vertrauen auf Gott. Diejenigen, die in ihren eigenen Augen weise sind, werden sich nicht vom Bösen abwenden. Vom Bösen abzulassen, ist ein Kennzeichen dafür, ein Sohn Gottes zu sein. Paulus schrieb in 2. Timotheus 2, Vers 19. 2. Timotheus 2, Vers 19. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Mein Glaube funktioniert nicht, wenn er nicht Herr ist. Der Glaube funktioniert nur, wenn du auf das reagierst, was er führt. Es könnte eine Anweisung sein, es könnte auch eine Überführung sein. Paulus schrieb in Galater 5, Vers 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Du musst zuerst durch den Glauben in Christus hineinkommen und dort bleiben. Und dann, indem du dich selbst verleugnest und dich der neuen Natur hingibst, stirbt das Fleisch. Wenn du ein Sohn Gottes wirst, bist du nur daran interessiert, den Willen Gottes zu tun. Das ist es, was dich ausmacht, denn das Königreich Gottes ist dein Erbe, nicht die Dinge auf dieser Erde. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 1, Verse 3 bis 5. Hebräer 1, Vers 3. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein? Jesus erhielt sein Recht, König zu sein, weil er gehorchte. Er war nicht nur ein Sohn, weil er von Gott kam. Er entschied sich, sich in seiner Menschlichkeit zu heiligen, um viele Söhne zur Herrlichkeit zu bringen. Er wurde ein Sohn, weil er sich selbst verleugnete und zuerst die Gestalt eines Knechtes annahm. Paulus schrieb in Philipper 2, Verse 5 bis 11. Philipper 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung, als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Du kannst keine Sohnschaft und Herrlichkeit haben, ohne ein Diener zu sein und den Willen des Vaters zu tun. Jesus sagt in Johannes 5, Vers 30, ich kann nichts von mir selbst austun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Die King James Bible gebraucht das Wort trachten. Die Amplified Bible gebraucht das Wort befragen. In Strong's ist das Wort trachten aus Johannes 5, Vers 30, die Nummer 22, 12. Es hat keinen wirklichen Ursprung bedeutet, aber trachten, wörtlich oder bildlich, speziell anbeten, Gott anbeten oder in einem schlechten Sinn intrigieren gegen das Leben, handeln von Verlangen, sich bemühen, nachfragen, anfordern, suchen. Jesus hat nie seinen eigenen Willen befragt und sich selbst, aber er hat sich selbst verleugnet. Jesus hatte keine gefallene Natur, die er befragen musste, aber er entschied sich, sich vollständig mit uns zu identifizieren, indem er nie seinen eigenen Willen befragte, der nicht falsch oder verdorben war. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch kraftlos war, das hat Gott, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte. Nun gibt es also keine Ausrede mehr für die Sünde. Jesus hat bewiesen, dass er sein Leben praktisch leben konnte, ohne Gottes vollkommenen Willen zu verfehlen und den Tod zu überwinden, indem er einfach nur auf den Vater im Himmel hörte. Dein Verstand wird dich betrügen. Joseph Hedgecock sagt, was du zu wissen glaubst, hindert dich daran, das zu wissen, was du jetzt wissen musst. Trachte oder frage immer nach seinem vollkommenen Willen und sorge dich nicht um dein eigenes Leben. Jesus lehrte uns folgendermaßen zu beten. In den Versen Matthäus Kapitel 6, Verse 9 bis 11. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot. Du solltest dir mehr Sorgen um seinen vollkommenen Willen machen, als darum, woher deine nächste Mahlzeit kommt. Jesus sagte in Matthäus 6, Verse 25 bis 28. Was ist in Matthäus Evangelium Kapitel 6, Vers 25? Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Wenn du wirklich aufgehört hast, deinen eigenen Verstand zu befragen, dann hast du die Möglichkeit zu hören, was Gott dir stattdessen sagt. Sein Königreich ist jetzt hier. Also musst du deine Befehle bekommen, wenn du ein Sohn Gottes bist. Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 33 und 34. Matthäus Evangelium, Kapitel 6, Vers 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Du kannst nicht einmal an morgen denken, wenn er dir nicht sagt, dass du etwas im Voraus tun sollst. Gott versorgt dich, und das wird Gott verherrlichen, weil er in der Lage sein wird, alle deine Bedürfnisse zu erfüllen. Paulus schrieb in Philipper 4, Vers 19, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Joseph empfiehlt in seinem Buch Meine Schafe hören meine Stimme, dass du damit beginnst, Gott um kleine Dinge wie Kleidung zu bitten. Kleidung und Nahrung sind Dinge, die Gott nach der Lehre Jesu definitiv zur Verfügung stellen wird. Du brauchst den Vater also nur in diesem Bereich zu fragen, ohne zu zweifeln, wenn du Christus nachfolgst. Jesus Christus lehrte dies vor fast 2000 Jahren, aber viele haben seine Lehre abgelehnt und kaufen stattdessen einfach, was sie wollen, ohne den Herrn zu fragen. Bist du bereit, still zu sein und diese beiden Bereiche ihm zu überlassen? Und dich stattdessen auf seinen vollkommenen Willen zu konzentrieren? Ihn zu fragen, sollte auch nicht auf deinem eigenen Verstand der Situation basieren. Du darfst nicht deinen Verstand befragen. Lass Gott dir sowohl die Frage als auch die Antwort geben. Eine Frage zu stellen, die auf deinem eigenen Verstand basiert, zeigt, dass du zu viel denkst. Wir wissen nie, was wir fragen sollen. Aber wir werden hören, damit wir seinen vollkommenen Willen tun. Ewiges Leben ist jetzt verfügbar, wenn du Jesus zum Herrn in allem machst. Johannes schrieb in 1. Johannes 5, Vers 13 bis 15. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Erwarte im Glauben, dass dir Gedanken in den Sinn kommen, und dann stellst du ihm eine Frage, die auf diese Gedanken basiert. Er wird augenblicklich antworten. Seine sofortige Antwort wird die Tatsache bestätigen, dass du ewiges Leben hast. Paulus schrieb darüber in 1. Korinther, Kapitel 13, Verse 11 bis 13. 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 11. Als ich ein Unmündiger war, redete ich wie ein Unmündiger, dachte wie ein Unmündiger und urteilte wie ein Unmündiger. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich weg, was zum Unmündigsein gehört. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Wir sollen keine richtigen Entscheidungen treffen, die darauf basieren, dass wir jede Situation vollständig kennen. Deshalb können wir das Denken beiseite legen und dies als kindisch abtun. Wenn du das wirklich getan hast, dann bleiben nur Glaube, Hoffnung und Liebe übrig. Hast du das getan oder gehst du immer noch zurück zum Denken? Tue jetzt Buße, wenn du ein wahrer Sohn sein willst. Indem wir auf Gott hören, können wir die richtigen Dinge tun, denn er kennt das Ende von Anfang an. Gott kennt dich sogar besser, als du dich selbst kennst. Denken ist kindisch und unreif, also leg es ab. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. In der Amplified Bible steht in Römer 8, 15, denn der Geist, den ihr jetzt empfangen habt, ist nicht ein Geist der Sklaverei, um euch wieder in die Knechtschaft der Furcht zu versetzen, sondern ihr habt den Geist der Kindschaft, den Geist der Sohnschaft hervorbringt, empfangen, durch Glückseligkeit, die wir rufen, Abba, Vater, Vater. Ein Baby wird nach seiner Mutter schreien, weil es sich unwohl fühlt oder nicht bekommt, was es will. Aber du kannst keine Sohnschaft haben, ohne von deinem himmlischen Vater abhängig zu sein. Dein Herz sollte Abba, Vater schreien, weil du seinen Willen tun willst, nicht weil du dich unwohl fühlst. David schrieb in Psalm 23, Verse 4, 5 und 6, und wenn ich auch wandere durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Wenn du siehst, wie Gott dich befreit, dann erkennst du, dass Barmherzigkeit und Gnade dadurch kommt, dass du in ihm wohnst und er in dir wohnt. Du brauchst keine Gebete des besonderen Segens aus dem Alten Testament, wenn du jetzt im Reich Gottes lebst. Die Segnungen folgen dir, weil du Christus nachfolgst. Er kümmert sich um dein Leben. Paulus schrieb in Galater 4, Verse 5 und 6, ich lese ab Vers 5, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Abba, Vater. Paulus war vorher unter dem Gesetz gefangen. Wenn dein Glaube in dir selbst liegt, dass du die richtigen Dinge tust, um Gott zu gefallen, dann ist dein Glaube falsch platziert. Paulus schrieb in Galater 5, Vers 18, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Ein Sohn Gottes, der vom Geist geführt wird, steht über dem Gesetz, denn du tust den Willen des Vaters, indem du dem Geist gehorchst. Paulus schrieb in 1. Korinther 4, Verse 8 bis 14. 1. Korinther 4, Vers 8. Ihr seid schon satt geworden. Ihr seid schon reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gelangt. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gelangt werdet, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Es scheint mir nämlich, dass Gott uns Apostel als die Letzten hingestellt hat, gleichsam zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um des Christus willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Wir in Ehren, ihr in Ehren, wir aber verachtet. Bis zu dieser Stunde leiden wir Hunger und Durst und Blöße, werden geschlagen und haben keine Bleibe und arbeiten mühsam mit unseren eigenen Händen. Wenn wir geschmäht werden, segnen wir. Wenn wir Verfolgung leiden, erhalten wir Stand. Wenn wir gelästert werden, spenden wir Trost. Zum Kehricht der Welt sind wir geworden, zum Abschaum aller bis jetzt. Nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Die Korinther waren Säuglinge in Christus. In der Amplified Bible wird in Vers 14 das Wort Kinder gebraucht, nicht Söhne. Paulus wollte, dass die Korinther aufwachsen und Söhne werden. Aber sie waren immer noch selbstsüchtig und unreif, immer noch dem Fleisch hingegeben. Er schrieb in 1. Korinther 3, Vers 1 bis 3. In 1. Korinther 3, Vers 1. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch jetzt noch nicht vertragen. Denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Babys wollen jetzt an einem Ort der Bequemlichkeit bleiben und werden am Ende dem Teufel dienen. Der Teufel ist derjenige, der sie bequem hält. Der einzige Weg, wie du sicher sein kannst, dass du gerettet wirst, ist, dass du deine Annehmlichkeiten daraus bekommst, jetzt im Königreich zu leben. Paulus schrieb in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das wahre Evangelium ist hier zu finden. Jesus hat gesagt, in Lukas 9, Vers 23, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Um die Freude und den Frieden im Königreich voll wahrzunehmen, verleugne dich selbst, sonst könnte der Teufel dir stattdessen eine Fälschung anbieten. Johannes schrieb in 1. Johannes 2, Vers 17, und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Den Willen Gottes zu tun, bedeutet ewige Sicherheit, nichts anderes. Um die Annehmlichkeiten dieser Welt nicht aufzugeben, musst du auf eine falsche Stimme hören, die deinem Fleisch Annehmlichkeiten bringt. Das kann passieren, wenn der Druck weg ist und wenn du dich nicht täglich verleugnest, sondern dem Fleisch verfällst, anstatt in der Berufung weiterzumachen, die du erhalten hast. Genau das ist David passiert. Und er hat mit Bathseba Ehebruch begangen. Glaube bedeutet, Gott zu vertrauen, dass er deine Bedürfnisse kennt und dass er dir gerade jetzt und in jeder Sekunde seinen vollkommenen Willen für dich übermittelt. Paulus schrieb an eine junge Gemeinde in Kolosser 1, Verse 12 bis 14. Kolosser 1, Vers 12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Babychristen werden nicht erwachsen, weil sie die Zeit der Gnade mögen, als sie einfach taten, was sie wollten und noch nicht die Konsequenzen ihrer Sünden ernteten. Manche nennen das die Flitterwochenzeit. Die Gnade läuft aus, wenn du Jesus nicht als Herrn annimmst. Jesus sagte zu den Juden in Johannes 8, Vers 34 bis 36. Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. Nur wenn Jesus die vollständige Kontrolle über dein Leben übernimmt, wirst du frei von Sünde sein. Wenn du sündigst, dann bist du immer noch ein Sklave. Aber wenn du vom Geist geleitet wirst, bist du ein Sohn. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, Verse 6 bis 15. Ich lese das im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 6. Es war ein Mensch, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glaubten, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Wenn du Jesus als Herrn annimmst, wird er dir die Kraft geben, ein Sohn Gottes zu werden. Die Menschheit hat den Herrn verworfen, weil sie die Dunkelheit mehr liebte als das Licht. Die Juden haben ihn als König abgelehnt für sich selbst, weil sie ihr eigenes Reich aufgebaut haben. Er ist das Licht der Welt. Wenn du Jesus als deinen König ablehnst, wirst du in der Finsternis leben. Wir wissen, dass das Königreich jetzt durch den Geist hier ist. Und er wird buchstäblich 1000 Jahre lang regieren und herrschen. Wenn er also jetzt nicht dein Herr ist, wirst du, wenn er kommt, nicht bereit sein. Wir lesen in Jesaja Kapitel 9, Vers 5 im Deutschen und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Als Jesus das erste Mal kam, war dies die Ankündigung. In Lukas Kapitel 1, Verse 30 bis 33. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. In diesen Versen siehst du, dass Jesus die Prophezeiung in Jesaja erfüllt hat. Sein Reich ist auch das Ende allen Leidens. Aber du musst in diesem Reich bleiben, wenn du von den Flüchen des Ungehorsams frei sein willst. Wenn du in das Fleisch gehst, dann wirst du die Folgen ernten. Wir lesen in Matthäus 4, Vers 24. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren. Und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Diejenigen, die krank waren, kamen zu Jesus, aber nur wenige waren bereit, ihm zu folgen. Johannes der Täufer saß im Gefängnis und erwartete von Jesus, dass er das Reich Gottes aufrichten und das römische Reich beseitigen würde. Wir lesen in Matthäus Kapitel 11, Verse 2 bis 6. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken des Christus hörte, sandte er zwei seiner Jünger und ließ ihm sagen: Bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Jesus hat den Preis dafür bezahlt, dass jeder Gnade und Wahrheit hat und jetzt Teil des Reiches Gottes ist, das schon seit 2000 Jahren durch den Heiligen Geist hier ist. Wir lesen in Lukas Kapitel 2, Verse 9 bis 14. Lukas Kapitel 2, Verse 9 bis 14. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Jeder kann von diesem Frieden und der Freude profitieren, aber es ist eine individuelle Angelegenheit. Dieser Friede und diese Freude werden nicht von einer Regierungsbehörde verwaltet, die den Teufel entfernt. Er muss durch persönliche Buße empfangen werden. Johannes der Täufer schrieb in Matthäus Kapitel 3, Vers 2 und spricht: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Auch Jesus hat dasselbe gepredigt. Wir lesen in Matthäus 4, Vers 17: Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das Königreich wird nur dann erfahrbar, wenn du Buße tust und aufhörst, deinen Verstand zu gebrauchen und nicht mehr im Fleisch und stattdessen im Geist lebst. Wir lesen in Johannes 18, Vers 36. Jesus antwortete: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. In den letzten Tagen kommt viel Stress auf die Erde. Aber das liegt daran, dass Gott seine Gnade zurückzieht. Wir müssen also bereit sein. Wenn du merkst, dass du deine Freude und deinen Frieden verlierst, dann tue Buße, denn das Reich Gottes ist jetzt hier. Jesus sagte in Lukas 21, Verse 26 bis 28, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden, vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Vielleicht wirst du wie Johannes der Täufer enden und anfangen zu zweifeln. Johannes hatte eine hohe Berufung, aber er gebrauchte seinen Verstand, um die Dinge Gottes zu verstehen. Wenn du siehst, dass die Angst auf der Erde zunimmt, dann weißt du, dass dies eines der Zeichen dafür ist, dass Jesus sehr bald kommen wird. Dieser Stress wird sich auch in der Trübsal fortsetzen. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 24, Vers 22: Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Die Welt und die Gemeinde werden eine letzte Chance bekommen, Buße zu tun. Petrus schreibt in 1. Petrus 4, Verse 16 bis 19: Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Und wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, wo wird sich der Gottlose und Sünder wiederfinden? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Die Gnade ist jetzt für die Gemeinde vorhanden, um Buße zu tun. Aber die Gnade wird in der Welt entfernt werden, damit diejenigen, die bequeme Christen sind, erschüttert werden und erkennen, dass sie im Fleisch sind und Buße tun. Bequeme Christen, sie geben alles, was sie in dieser Welt gewonnen haben, für die Lust des Fleisches hin. Du wirst in meinem Haus nichts finden, was ich mir gekauft habe, nur weil ich es wollte und Gott nicht vorher gefragt habe. Paulus schrieb in Hebräer 2, Vers 10 und 11: Denn es war dem angemessen, um dessen Willen alles ist, und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils durch Leiden zu vollenden. Denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Du kannst das gesegnete Leben nicht leben ohne eine enge Verbindung mit dem Herrn. Begib dich auf den schmalen Pfad und fange an, die Prüfungen, die du durchmachst, zu schätzen, denn sie halten dich näher an Jesus, als dir bewusst ist. Du wärst vielleicht mehr zurückgefallen, wenn der Teufel dir ein bequemes Leben mit allem, was du dir bisher erträumt hast, angeboten hätte. Jakobus schreibt in Jakobus 1, Verse 9 bis 11. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass du dich auf das Reich Gottes stützt, bis es erscheint. Wir lesen in Lukas Kapitel 6, und ich lese die Verse 20 bis 28. Lukas Kapitel 6, Verse 20 bis 28. Und er hob seine Augen auf über seine Jünger und sprach: Glückselig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt gesättigt werden. Glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Aber wehe euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Wehe euch, die ihr satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen, und betet für die, welche euch beleidigen. Hab keine Angst vor dem Leiden. Es ist Teil des gesegneten Lebens. Das Leiden ist Teil des schmalen Pfades. Jesus hat das gesegnete Leben in seiner Lehre hier in Matthäus 5, Verse 1 bis 12 beschrieben. Matthäus 5, Vers 1. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. In der Amplified Bible wird gesegnet wie folgt definiert: Glücklich, beneidet zu werden, geistlich wohlhabend mit Lebensfreude und Zufriedenheit in Gottes Gunst und Erlösung, unabhängig von ihren äußeren Umständen. Jakobus schreibt in Jakobus 1, Verse 1 und 2. Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Du machst geistlich Fortschritte, wenn du eine richtige Einstellung zu Prüfungen und Schwierigkeiten hast. Paulus schrieb in Römer 5, Verse 2 und 3, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Viele widerstehen jeder Art von Trübsal und bitten Gott stattdessen, sie mit etwas im irdischen Bereich zu segnen. Wenn Gott nicht antwortet, hören sie sogar auf den Teufel. Wenn der Teufel dir jetzt ein bequemes Leben und Dinge der Welt anbieten kann, würdest du es annehmen? Der Preis dafür, dem Teufel zu dienen, ist die Sklaverei im Reich der Dunkelheit, jetzt und die Hölle für mindestens 1000 Jahre. Wenn du seine Lügen glaubst, dann wirst du dich jetzt großartig fühlen und sogar jene auf dem schmalen Pfad verspotten, die wirklich glücklich sind, Gott trotz ihrer Umstände zu dienen. Paulus schrieb in 2. Korinther 5, Vers 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wenn du Gott nach Anweisungen suchst, braucht es Glauben. Ich hatte einen guten Job und wurde ein Top-Projektmanager für eine Forschungsfirma in Großbritannien. Trotz alledem entschied ich mich, Gott nach Anweisungen zu suchen und schließlich zu kündigen, um der Berufung Gottes auf mein eigenes Leben zu folgen. Das sah für die Welt töricht aus, und wenn ich auf meinen eigenen Verstand gehört hätte, wäre ich vielleicht ungehorsam gewesen. Jesus sagte in Lukas 9, Verse 24 und 25, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Wenn du bereit bist, alles zu verlieren, wirst du vielleicht gar nichts verlieren. Paulus schrieb in Philipper 3, Vers 8, ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Ich hatte sehr viel Hilfe. Ich habe mich nie wirklich verleugnet und mein Kreuz auf mich genommen, bevor ich Joseph Hitchcock traf. Ich habe zwei Meistern gedient. Jesus sprach darüber in Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Aber in diesem Zusammenhang entschied ich mich, Gott um eine Anweisung zu suchen. Die Antwort kam durch einen Vers in der Bibel, der sagte, richtet nicht. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 7, Verse 1 und 2, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit demselben Gericht, mit dem ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumesst, wird auch euch zugemessen werden. Das war, bevor ich seine Stimme klar hören konnte. Das Richten war ein Thema, für das ich Ausreden brachte, und ich musste damit aufhören. Also wurde dies mein Fokus. Das Halten dieses Gebotes brauchte 6 Monate der Überführung und Buße, bevor ich wirklich aufhören konnte zu richten. Weitere Hilfe findest du im Kapitel 11 über das Richten in dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2 Geistlich aufwachsen von Joseph Hitchcock. Ich musste auch lernen, Gott zu lieben, denn das Fehlen der Liebe Gottes in meinem Herzen war der Grund, warum ich richtete. Johannes schrieb in 1. Johannes 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, Wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Was wirst du jetzt tun? Gott hat dir den freien Willen gegeben und du musst dich entscheiden. Du hast die Chance, das Ergebnis in deinem Leben zu verändern, indem du auf Gott hörst und ihm gehorchst und ein reiches Erbe als Sohn bekommst. Jakobus schreibt in Jakobus 1, Verse 12 bis 15: Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird: Ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Gott kann den Teufel am Anfang, wenn du ein Baby bist, leicht für eine kurze Zeit fernhalten. Aber du musst aufwachsen und ein Sohn werden. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 13: Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Er wird dich nie über das hinaus versuchen, was du zu ertragen vermagst. Alles, was du brauchst, ist entweder in deinem Fundament vorhanden oder indem du um das bittest, was du brauchst, durch die Gnade Gottes, um dich über das zu erheben, was Gott in deinem Leben zulässt. Vielleicht ist dir das nicht bewusst. Eine Prüfung ist eigentlich Gottes Art zu sagen, dass du im Rückstand bist, aber du musst weitermachen und aufhören, auf eine falsche Stimme zu hören. Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 16 und 17. Jakobus Kapitel 1, Vers 16: Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Gott kann eine Ausnahme machen und dich verändern und alles durch dich in seiner Gnade tun, damit du deinen Lauf rechtzeitig beendest. Wenn er das jedoch tun würde, dann würdest du all die schöne Buße verpassen. Jedes Mal, wenn du von etwas Buße tust, wirst du aus den Schlingen des Bösen befreit und du gewinnst auch etwas für alle Ewigkeit, dass du niemals verlieren wirst. Buße zu tun ist die Geldwechselstube des Himmels. Wenn du etwas verlierst, weil du Christus nachgefolgt bist, wirst du in der kommenden Welt das Hundertfache gewinnen. Das ist eine großartige Investition, die du dir nicht entgehen lassen solltest. Jesus sprach davon in Matthäus, Kapitel 13, Vers 23. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht, und der eine trägt hundertfältig, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Und auch in Matthäus, Kapitel 19, Vers 29. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird es hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Gott ist nicht das Problem. Vielleicht möchtest du diese innige Beziehung zu Gott haben, wo du dich einfach tief in Gott verliebst. Das kann passieren, aber denke daran, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist. Jesus sagte in Johannes 14, Vers 15: Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Nur seine Liebe ist rein. Diese Liebe muss zuerst empfangen werden. Am Anfang deines christlichen Lebens hast du vielleicht ein überwältigendes Gefühl dieser Liebe bekommen oder viele geistliche Begegnungen gehabt. Aber vielleicht ist diese erste Erfahrung seiner Liebe, wie bei vielen, schnell in der Leere deines bösen Herzens und deine Seele verschwunden. Die Liebe Gottes durchflutete jeden Teil und gab dir einen Geschmack von Gottes Güte. Dieser Geschmack war für dich, um die Liebe Gottes für dich zu erkennen und Zweifel zu beseitigen, damit du mit ihm im Glauben in dieser dunklen Welt wandeln kannst. Die Erde gehört Gott und sein Reich ist jetzt hier. Aber der Teufel ist beliebt geworden, weil die Welt den Herrn verworfen hat. Gott wird den Teufel jetzt nicht entfernen. Stattdessen musst du lernen, im Reich Gottes zu leben. Jesus sagte in Lukas 11, Vers 20, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Ich habe einmal in London gepredigt und diese Dame kam auf mich zu und sagte, ich mag keine Prediger. Sie sagte, ich glaube, dass Gott das Problem ist, weil Gott den Teufel erschaffen hat. Und er wusste, dass der Teufel auch die Menschen zur Sünde verleiten würde. Deshalb ist Gott das Problem. Ich antwortete dieser Dame und sagte, jedes Mal, wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass Gott das Problem ist, sind Sie zu einem falschen Schluss gekommen. Gott hat einen Ort zur Verfügung gestellt, der frei vom Teufel ist. Er wird das Reich Gottes jetzt genannt. Aber um dort zu leben, müssen Sie sich selbst verleugnen. Lukas 17, Vers 21, man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Der Teufel ist oft ein Schäferhund, um Menschen zu Christus zurückzubringen. Zweifel beruhen auf Unglauben. Unglaube kommt vom Hören auf den Teufel. Selbst wenn du Christus nachfolgen willst, wird der Unglaube deinen Glauben behindern. Deshalb brauchst du später vielleicht einige Prüfungen, um deinen Glauben zu läutern, wenn du aufwachsen willst. Gott ist Liebe, aber die Menschen glauben nicht, weil sie diese Liebe nicht spüren können. Sie wollen seine Liebe in Form von materiellen Segnungen und schönen Dingen spüren, damit sie sie für die Lust ihres Fleisches ausgeben können. Jakobus schreibt in Jakobus 4, Vers 3, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Zwei Dinge hindern dich daran, Gottes Versorgung zu erhalten. Erstens, du bittest um etwas, das dein Fleisch bequemer machen wird. Oder zweitens, du willst das, was du erhältst, für die Lust deines eigenen Fleisches ausgeben. Stattdessen kannst du genau jetzt seine Liebe gebrauchen, um Gottes Anweisung zu suchen und seinen Willen zu tun, indem du Liebe säst und erntest. Du wirst einen regelmäßigen Nachschub von seiner reinen Liebe bekommen. Die Bibel sagt, dass du erntest, was du säst. Wenn du Gott um Anweisung suchst, dann fühlst du dich auch immer geliebt. Für weitere Informationen lies bitte das Buch »Wie Liebe wächst« von Joseph Hedgecock. Die ganze Welt wartet darauf, dass Gott etwas Nettes tut. Währenddessen wartet Gott darauf, dass der Mensch ihn um eine Anweisung sucht, damit er etwas Nettes tun kann. Jesus lehrte die Jünger und sagte in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote festhält und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Viele Christen sind heute faul und wollen lieber einen Prediger anheuern, der sie rettet, als ihre eigene Errettung in Furcht und Zittern zu erwirken. Wenn es um dein Leben geht, warum solltest du deine ewige Sicherheit in die Hände einer anderen Person legen und dich darauf verlassen, dass diese Person dir die Wahrheit sagt? Paulus schrieb in Philipper 2, Vers 12, darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Wenn er wiederkommt, wird er mit einem eisernen Stab regieren. Bequeme Christen wollen einen Retter, nicht ihn als Herrn. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sie noch kindisch sind. Sie werden sogar Geld bezahlen, damit jemand ein Gebet spricht und alles weggeht, anstatt zu lernen und Korrektur zu ertragen. Das Christentum ist nicht einfach eine weitere Religion, bei der du einen Priester anheuern kannst, der etwas für dich tut. Du musst selbst etwas tun, wenn du gerettet werden willst. Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 40. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Jesus ist beides, Herr und Retter. Er kann nur dann dein Retter sein, wenn er die vollständige Kontrolle über dein Leben übernimmt. Paulus schrieb in Hebräer 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Unmittelbar vor dem Wiedererscheinen des Herrn Jesus wird es eine Zeit des Stresses und der Angst auf der Erde geben, wie nie zuvor. Der einzige Weg, wie du das durchstehen kannst, ist es, die Wahrheit zu lieben. Paulus schreibt über die letzten Tage in 2. Thessalonicher 2 und ich lese die Verse 8 bis 13. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Der Zweck der gottgewollten Verführung ist, dass diejenigen, die ungehorsam sind, schnell ernten, was sie säen und genug verletzt werden und zur Buße kommen, bevor es zu spät ist. Joseph Hedgecock schreibt in Kapitel 9 seines Buches »Meine Schafe hören meine Stimme« auf den Seiten 105 und 106. Es gibt ein sehr bequemes Christentum, dem die meisten Gläubigen folgen, aber das Ende dieses Weges ist der Tod. Jesus selbst warnt uns, dass sehr wenige die enge Pforte und den schmalen Weg, die zum Leben führen, finden. Es ist eine Sache, offen zu rebellieren. Wenigstens weißt du, dass du etwas falsch machst, und es besteht die Hoffnung, dass du von deiner Bosheit umkehrst. Aber jene Gläubigen, die in die Irre geführt worden sind, denken, sie wären im Recht, wenn sie tatsächlich in Sünde leben. Sie folgen dem breiten Weg, der ihnen richtig erscheint, aber das Ende dieser Straße ist der Tod. Sie sehen nicht die Sünde in dem, was sie tun, und sie wollen Warnungen nicht hören, weil sie überzeugt sind, dass sie in die richtige Richtung gehen. Wenn du versuchst, jemanden zu warnen, der in die Irre geführt worden ist, ärgert er sich und antwortet typischerweise: Wer meinst du eigentlich, wer du bist, dass du mich warnst? Ich irre mich nicht. Es gibt Tausende von Gläubigen, die genauso denken wie ich. Warum sollte ich mich also irren? Wie viele Leute glauben, was du glaubst? Die Menschen sagen, dass sie Jesus lieben, aber sie lieben keine gute Predigt, die auf der Wahrheit basiert. Jesus ist die Wahrheit und das bringt Überführung. Wenn du also die ganze Zeit der Korrektur widerstehst, dann liegt das daran, dass du deine erste Liebe verloren hast. Paulus fuhr fort in 2. Thessalonicher 2, Vers 14 und 15, wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. So steht denn nun fest, ihr Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch ein Wort oder durch einen Brief von uns. Die Berufung zur Herrlichkeit beinhaltet regelmäßige Überführung, die Teil der Heiligung und Buße ist. Andere werden in den letzten Tagen einen Rückschritt machen und stattdessen die Annehmlichkeiten der Welt suchen. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, aber es gibt etwas, das uns von seiner bewussten Gegenwart trennen kann, und das ist unsere eigene Sünde und unser Unglaube. Aber Paulus lernte dies aus eigener Erfahrung, indem er durch viele verschiedene Situationen ging, der Führung des Geistes gehorchend. Er schreibt darüber in Römer 8, Vers 35 bis 39. Römer Kapitel 8, Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hunger oder Blöße? Oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Paulus schreibt hier in Vers 39, dass du seine Liebe immer erfahren wirst, wenn Jesus der Herr deines Lebens ist. Als du Jesus empfangen hast, was hast du empfangen? Hast du ihn zum Herrn gemacht? Seit dem Tag am Pfingsten ist sein Reich durch den Geist hier. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, Vers 39. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Als ich Joseph Hedgecock zum ersten Mal traf, wusste ich nicht, wie ich die Überführung verarbeiten sollte. Ich war ziemlich überführt, nachdem ich nur ein paar Tage mit ihm in Belgien und Holland unterwegs war. Er fragte mich, warum ich immer so unglücklich aussah. Es war, weil ich zuließ, dass meine Sünde mich von seiner Gegenwart trennte. Widerstehst du dem Heiligen Geist? Dann bist du wie die Pharisäer. Stephanus sagte in Apostelgeschichte 7, Vers 51, ihr Halsstreigen und Unbeschnittene, an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Johannes 1, 12 in der Amplified Bible besagt, allen aber, die ihn aufnahmen und willkommen hießen, gab er die Vollmacht, Macht, Vorrecht oder Recht, Kinder Gottes zu werden, das heißt denen, die an seinen Namen glauben, festhalten, ihm vertrauen, sich auf ihn verlassen. Nachdem du Jesus empfangen hast, hast du die Kraft bekommen, wie Jesus zu werden. Also was hast du damit gemacht? Wenn sich dein Leben nicht verändert hat, dann hast du entweder Jesus nicht empfangen oder du widerstehst dem Heiligen Geist. Jesus sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Du kannst Jesus nicht nur zu deinem Retter machen. Das ist eine Religion. Das ist, als würdest du in ein Restaurant gehen und dir aussuchen, was du auf der Speisekarte haben möchtest. Wenn Jesus jetzt nicht der Herr deines Lebens ist, wie willst du dann gerettet werden? Du musst an ihm festhalten und dich auf jedes Wort von ihm verlassen, damit der Heiligungsprozess vollendet wird, auch wenn du gegen die Sünde kämpfst. Paulus schreibt in Hebräer 12, Verse 3 und 4, achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Du musst dich mit Christus vergleichen und keine Ausrede für deine Sünde vorbringen. Er ist unser Vorbild. Er wurde in jeder Hinsicht wie wir versucht und er entschied sich zu leiden. Jesus musste das nicht tun, aber er tat es, damit du und ich eine Chance haben, ein Sohn Gottes zu sein, wie er. Paulus fährt fort in Hebräer 12, Vers 5 bis 14. Hebräer 12, Vers 5. Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht viel mehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien. Er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Du musst die Züchtigung ertragen, um ein Sohn Gottes zu sein. Das Wort ertragen in Strong's Nummer 5278 ist abgeleitet von anderen Wörtern und bedeutet bleiben unter oder hinter. Das heißt bleiben im übertragenen Sinne durchmachen. Das heißt Prüfung ertragen, ausharren, verweilen, ertragen. Geduldig ertragen, leiden. Diese Art von Ausdauer für Korrektur hat ewigen Wert für jeden, der seine Berufung vollenden will. Es ist kein Teil, der oft hervorgehoben wird, aber er ist unerlässlich, wenn du ein Sohn werden willst. Ohne Zucht wirst du nicht mit Christus herrschen und regieren können. Das macht erduldete Korrektur extrem wertvoll, wenn du Ohren hast, um zu hören. Jetzt haben wir einen besseren Bund, der es uns erlaubt, sofort wieder in seine Gegenwart zu kommen und die Hilfe zu bekommen, die wir brauchen. Paulus schrieb in Hebräer 4, Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden, zu rechtzeitiger Hilfe. Die Menschen wertschätzen heute nicht die Wahrheit. Keiner will ständig Nein hören. Aber als du wiedergeboren wurdest, solltest du verstehen, dass nichts Gutes in dir lebt. Als Eltern müssen wir zu unseren kleinen Kindern immer wieder Nein sagen, wenn sie sich einer Gefahr nähern. Die Kinder, die sich am sichersten fühlen, wissen, dass jemand da ist, der sie auffängt, wenn sie springen oder fallen. So sollte es dir auch mit deinem himmlischen Vater gehen. Judas sagt in Judas Kapitel 1, Verse 24 und 25, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Du solltest dich jetzt an ihm festhalten, weil du weißt, dass du schuldig warst, indem du deinen eigenen Verstand gebraucht hast und irdische Weisheit. Bei der Errettung hättest du die Folgen der Sünde erkennen müssen und dass du dich selbst getäuscht hast. Die Lügen, die du geglaubt hast und denen du nachgefolgt bist, kamen, weil du deinem eigenen Herzen und deinem eigenen Verstand geglaubt und zugehört hast. Wir haben Gnade und Wahrheit. Wenn du also Ausreden vorbringst, suchst du nicht mehr nach dem Grund, warum du sündigst. Es gibt Gründe, warum du weiter sündigst, und diese Gründe werden durch Überführung identifiziert, und du kannst durch Unterordnung und Korrektur zur Buße kommen. Es gibt Gnade, Buße zu tun, aber keine Gnade dafür, Ausreden für deine Sünde vorzubringen. Wir alle machen Fehler. Ich habe auch meine Fehler gemacht, aber ich bin Gott gesandten Autoritäten in meinem Leben unterstellt. Ich weiß, wenn ich wieder versage, wird jemand da sein, der mich korrigiert und von mir verlangt, dass ich aus meinem Fehler lerne. Die Person, die über mir steht, ist jemand, der es nicht zulassen wird, dass ich einfach, es tut mir leid, sage. Gott ist treu. Das gibt mir die Zuversicht, neue Dinge auszuprobieren und jetzt Pionierarbeit zu leisten und alles zu erleben, was ich auf der Grundlage seines Wortes erleben kann. Ich habe Gnade und Wahrheit, um zu lernen und die Person zu werden, die er will, dass ich bin. Aber ich weiß, dass ich keine Gnade habe, meinen eigenen Willen zu suchen. In meinem Training musste ich lernen, meinen Verstand nicht mehr zu gebrauchen. Joseph Hedgecock sagte mir, ich solle auf die letzte Sache schauen, die ich tat und die mich aus seiner Gegenwart herausbrachte. Das war mein Fokus, als ich aufgewachsen bin. Das Erste, was ich tun musste, war zu bekennen und zurück in Christus zu kommen, um jegliche Verdammnis zu vermeiden. Sobald ich spürte, dass die Gegenwart mich verließ, hielt ich inne und drehte mich manchmal sogar körperlich um und sah, was ich gerade getan hatte. Diese Dinge, die mich rausholten, wurden zu meiner Priorität. Alles, was dich von Gott trennt, ist Ungerechtigkeit. Und genau diese Ungerechtigkeit trennt dich von deinem Erbe und von der Möglichkeit, mit Christus zu herrschen und zu regieren. Paulus schrieb in Apostelgeschichte 17, Vers 30, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun. Jesus Christus brachte Gnade und Wahrheit, damit du Zeit hast, Buße zu tun und zu lernen, was Sünde verursacht und dich von Bösen zu lösen. Psalm 36, Vers 13 im Deutschen. Dort sind die Übeltäter gefallen, sie wurden niedergestoßen und konnten nicht mehr aufstehen. Diejenigen, die nicht in der Wahrheit wandeln und Ausreden für die Sünde vorbringen, werden das Gericht am großen weißen Thron erleben und die erste Auferstehung verpassen. Jesaja, Kapitel 59, Vers 2. Dort steht, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Wenn du anfängst, mit Gott aus Gnade zu wandeln und dann widerstehst und von der Wahrheit abweichst, ist das Ungerechtigkeit und bringt dich sofort aus seiner Gegenwart heraus. Manche vermeiden die Korrektur des Geistes, aber sie werden nie aufwachsen. Wenn du weiter sündigst, dann wirst du stattdessen ernten, was du säst. Paulus schrieb in 2. Korinther 13, Vers 5, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht werdet. Konzentriere dich nie darauf, was andere tun oder nicht tun. Du hast keine Zeit, darüber nachzudenken, wenn du damit beschäftigt bist, deine eigene Errettung zu erwirken. Du hast nur Zeit, dich selbst zu überprüfen und zu sehen, ob du bereit bist. Ich möchte diesen Wiedergeborenen helfen, die danach trachten, Söhne Gottes zu sein und mit Christus herrschen und regieren wollen. Das ist es, was jetzt für diejenigen verfügbar ist, die treu waren. Diejenigen, die ab und zu nach einer bequemen Botschaft suchen, werden zurückgelassen. Ich suche nach denen, die Buße tun und die Korrektur lieben. Du magst langsam in der Buße sein, aber es gibt jetzt in diesen letzten Tagen extra Gnade. Gott ist mehr als du daran interessiert, dass du ein Sohn Gottes wirst. Er möchte, dass die Menschen ein geistliches Erbe haben. Aber es geht nicht ohne Buße. Du kannst dich nicht einfach dafür entscheiden, ein Christ zu sein, indem du ein Gebet sprichst. Du musst dich auf den schmalen Pfad begeben und Christus nachfolgen, wie Jesus in Johannes 10, Vers 27 sagte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Ein echter Christ tut vier Dinge. Erstens, er hört die Stimme von Christus immer deutlicher. Nummer zwei, er kennt Jesus durch persönliche Erfahrung und Überführung. Drittens, er folgt Christus nach, indem er sich selbst verleugnet und täglich sein Kreuz auf sich nimmt. Und viertens, er hat die Früchte des Geistes durch das Bleiben in Christus. Du kannst das Königreich Gottes nicht genießen und trotzdem Herr deines Lebens sein. Du kannst keine Gerechtigkeit und keinen Frieden mit Gott haben, ohne im Licht zu leben. Die Finsternis steht dafür, dass du deinen eigenen Verstand benutzt und selbst Entscheidungen triffst. Wenn du in der Dunkelheit lebst, dann wirst du immer wieder sündigen. Diejenigen, die die Wahrheit lieben, werden Korrektur und Überführung aushalten und sich verändern. Paulus schreibt in Hebräer Kapitel 12, Verse 15 bis 17, Hebräer 12, 15, und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden, dass nicht jemand ein Unzüchtiger oder ein gottloser Mensch sei wie Esau, der um einer Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte. Denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum zur Buße. Du musst Buße davon tun, dass du deinen Verstand die ganze Zeit benutzt. Die Situation der Trübsal wird für jeden, der sich weigert, das Mahlzeichen des Tieres zu nehmen, nicht einfach sein. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und ihm nachfolgen willst, dann kann ich dir das Buch Meine Schafe hören, meine Stimme von Joseph Hedgecock empfehlen. Wenn du einen Neuanfang machen willst, dann triff jetzt die Entscheidung, auf dem schmalen Pfad mit täglicher und regelmäßiger Buße zu beginnen. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen. Wach auf, die Zeit läuft ab. Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife. Von Joseph Hedgecock. Wenn dich diese Botschaft heute angesprochen hat und du ein reifer Sohn Gottes sein willst, dann kann ich dir dieses Buch empfehlen, Die manifestierten Söhne Gottes von Joseph Hedgecock. Ich glaube, dass Gott heute zu dir gesprochen hat. Er hat eine Berufung auf deinem Leben. Gottes Pläne für dich sind weitaus über allem, was du dir je denken oder vorstellen kannst. Sein Plan für dich ist es, zu herrschen und zu regieren. Er möchte dir einen Platz der Ehre, einen Platz der Auszeichnung geben, um dich weiter zu erhöhen über diese Welt und über alle Nationen, die sich rühmen in ihrer eigenen Weisheit und Stärke. Gott wird dich der Welt gegenüber präsentieren und dich gebrauchen. Aber du musst ein Sohn werden, du musst vorbereitet werden, bevor du in irgendeiner Position der Autorität in seinem Königreich wirken kannst. Du musst lernen, ein Diener aller zu sein. Es gibt so viele Dinge, die in deinem Leben noch geschehen müssen. Wenn du deinen Verstand gebrauchst, wirst du diesen Prozess verzögern. Du musst dich einfach nur dem Heiligen Geist unterordnen. Irgendwann bist du vorherbestimmt zu regieren, aber du musst lernen, dich jetzt einfach dem Heiligen Geist unterzuordnen. Ich bete dafür, dass du diese Überführung und Wahrheit begrüßt und empfängst und Gott erlaubst, dieses Werk in deinem Leben zu tun. Wenn du siehst, dass Versuchungen und Bedrängnis dir begegnen, dann weißt du, dass du Fortschritte machst. Du weißt, dass du in deinem christlichen Leben vorankommst. Und jedes Mal wird es leichter werden, während du Gott vertraust, dich an ihm festhältst. Und auch wenn die Dinge schwieriger werden, wird seine Gnade zunehmen für dich. Ich bete für dich. Ich bete dafür, wenn es das ist, was du wirklich möchtest, dass du dich dafür entscheidest, Christus nachzufolgen und nicht zurückschaust. Lass mich beten. Vater im Himmel, ich weiß, dass diejenigen, die jetzt diese Botschaft gehört haben, du hast ihre Herzen berührt. Du hast sie berufen, Söhne der Herrlichkeit zu sein. Vater, und wenn du sie berufen hast, wirst du sie vorbereiten und züchtigen. Du wirst sie zu dem machen, wie du es möchtest, dass sie sein sollen. Vater, ich bitte dich, dass sie dem Prozess nicht widerstehen und dagegen ankämpfen, sondern dass sie loslassen und Gott lassen. Halleluja! Ich befehle sie in deine Hände, in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Vielen Dank dafür, dass du zugehört hast. Ich bete darum, dass diese Botschaft dich berührt und dir geholfen hat. Wenn du Kontakt mit dem Dienst aufnehmen möchtest, wird es am Ende mehr Informationen dazu geben und auch eine Auflistung der Schriftstellen, damit du lesen kannst, was du heute gehört und was heute gesagt wurde. In Jesu Namen, Gott segne dich.